ARD. Moin und willkommen zum Wochenstart. Das Eis ist weg. Hamburgs Straßen sind wieder begehbar und das ist fast schon ein neues Lebensgefühl, finde ich, so ohne Schnee und Glatteis unterwegs zu sein. Wir haben in der Folge heute eine kuriose Geschichte für euch, denn gestern am Hauptbahnhof, da klang das so. Zweimal hat es so geknallt, dann gab es noch einen grellen Blitz und die Oberleitung an Gleis 12 ging kaputt. Züge fielen aus, andere Züge mussten umgeleitet werden und viele Fahrgäste haben sich erschrocken oder auch geärgert.
Die App sagt, der Zug sollte hier ankommen und der von der DB sagte, er weiß nicht, wo der Zug jetzt irgendwie hier landen soll.
Keine Ahnung, fällt jedenfalls aus.
Ja, zum Glück wurde niemand verletzt und seit heute wissen wir auch mehr, erzählen wir euch gleich. Außerdem, wir müssen uns auf mehr Blitzer auf Hamburgs Straßen einstellen und dafür gibt's laut Polizei einen guten Grund, reden wir auch gleich drüber. Und heizen ohne große zusätzliche Kosten. Dafür gibt es jetzt in Hamburg einen weiteren Plan. Heute ist Montag, der 23. Februar. Ich bin Maike Nielsen und freue mich, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ich muss jetzt einmal kurz erzählen, wie wir manchmal in unseren Konferenzen reden. Heute Morgen ging es um die Züge, die gestern am Hauptbahnhof ausgefallen sind, weil eine Oberleitung an Gleis 12 kaputt gegangen ist. Und ein Kollege erzählte dann, wie im Anschluss im Netz die Gerüchte hochkochten. Es könnte eine Cyberattacke gewesen sein. Aber es sei ja gar nicht Putin gewesen, der den Hauptbahnhof lahmgelegt hat, sondern unser Kollege Daniel Kaiser. Großes Gelächter dann, Daniel war es natürlich auch nicht. Daniel hat den Knall, den ihr eben gehört habt, einfach bloß gefilmt. Er war nämlich gerade am Hauptbahnhof, als das passierte. Aber die irre Geschichte geht noch weiter, denn jetzt steht der Übeltäter fest. Simon Ritter hat danach geforscht, oder eine Übeltäterin, müsste man sagen.
Genau so ist es, obwohl das auch noch nicht abschließend geklärt ist. Es soll wahrscheinlich eine Taube gewesen sein. Ich habe heute unter anderem mit der Bahn gesprochen und die haben jetzt schon die ersten Untersuchungen eingeleitet und gesagt, ja, sie gehen davon aus, dass es eine Taube ist. Und die haben mir dann auch noch schriftlich geschrieben, wenn Vögel mit beiden Flügeln halt die spannungsführenden Teile von Oberleitungsanlagen und den geerdeten Masten überbrücken, kann es halt zu einem Kurzschluss kommen. Und so soll es sein, dass diese 15.000 Volt Leitung dann einfach explodiert ist.
Wie oft kommt sowas vor?
Ja, auch da gibt es im Netz ganz viele unterschiedliche Aussagen. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und auch bei der Bahn nachgefragt. Die sagten, nein, das ist auf alle Fälle kein tägliches Ereignis. Das kommt nur gelegentlich vor. Und wenn alle paar Jahre, als zuletzt in Hannover oder auch 2011, ist auch schon ein bisschen her, in Mannheim, wo man wirklich darauf immer wieder zurückführen konnte, dass das auch wirklich genau dieses Ereignis war, was gestern war. Allerdings, in diesem Jahr ist bei der S-Bahn zum Beispiel auch öfters mal zur Oberleitungsstörung gekommen, zum Beispiel im Januar, und da wurde auch schon gesagt, ja, das wird wohl auch an Tauben gelegen haben, die dort dann irgendwo rangeflogen sind oder bei denen irgendwie was aus dem Mund gefallen ist, als sie was transportiert haben.
Wir haben auch ziemlich viele Taubenfreunde in der Stadt, ne? Hast du mit denen mal darüber gesprochen?
Ja, genau. Im Hauptbahnhof selbst gibt es ja auch einen Taubenschlag und da ist der Verein Hamburger Stadttauben für zuständig. Die kümmern sich halt darum und die sind auch mehrmals die Woche unterwegs und müssen tote Tauben immer aus den Gleisbetten im Bahnhof auch bergen. Das ist aber nicht so, dass die aufgrund eines Stromschlags dort liegen, sondern einfach, weil sie überfahren wurden oder einfach noch häufiger, weil sie irgendwelche Lebensmittel gegessen haben, die sie nicht vertragen und dann einfach sterben und da im Gleisbett liegen. Und als ich mit dem gesprochen habe, haben die mir gesagt, naja, also wir glauben nicht so ganz, was die Bahn gesagt hat. Sie halten es eher für realistisch, dass die Taube da jedenfalls nicht in Frage kommt, denn es gab überhaupt gar keine Verbrennung wohl an der Taube. Also sie meinten, wenn das so wäre, müssten Tauben regelmäßig da runterfliegen und runterfallen und da müsste man auch deutlich Verbrennungsspuren sehen und das ist auf alle Fälle nicht vorgekommen.
Was für eine Geschichte. Was will denn die Bahn jetzt eigentlich dagegen tun, dass sowas nochmal passiert? Also gesetzt den Fall, es war eine Taube.
Wenn es eine Taube war oder auch wenn es keine Taube war, hat die Bahn gesagt, sie machen eigentlich nichts. Und zwar ist es so, das sind offene Leitungen, da kann man auch baulich jetzt nicht groß was dran ändern. Natürlich kann man gucken, wie kann man weniger Tauben im Bahnhof haben, aber man weiß das ja selbst, weißt du ja auch, wenn man im Bahnhof ist, überall sind irgendwie Tauben. Das ist ein Ding, was man nicht lösen kann. Und ich habe zum Beispiel auch mit dem Fahrgastverband Pro Bahn gesprochen und die haben gesagt, also um das auch ein bisschen einzudämmen, damit nicht gleich wirklich der halbe Bahnhof hier lahmlegt, gelegt wird, muss man einfach mehr sogenannte Redundanzen einbauen. Also das heißt, dass man, wenn irgendwo es zu einem Kurzschluss kommt, wie es jetzt Sonntag der Fall war, nicht gleich sagt, wir müssen jetzt 4 Gleise einfach komplett vom Strom nehmen, sondern dass man die einfach einzeln abschalten kann. Und das gibt es bislang nicht. Und da sagt ProBahn auch ganz klar, politische Entscheidung. Es kostet natürlich mehr Geld, weil man viel mehr unterhalten muss, wenn man einzelne Gleise mal abschalten kann, als wenn das in einem größeren Verbund so zusammen ist.
Ja, das war ja unsere Taubengeschichte vom Hamburger Hauptbahnhof. Dankeschön, Simon, für diese vielen, vielen Informationen. Hoffen wir mal, dass das in Zukunft irgendwie anders läuft.
Gerne.
Gestern hatten also die Fahrgäste der Deutschen Bahn den Ärger, heute nun viele, die mit dem Auto durch den Elbtunnel wollten. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Autobahn GmbH dazu aufgerufen, in den Warnstreik zu treten, wieder einmal. Die Beschäftigten fordern 7% mehr Gehalt, mindestens aber 300 € mehr im Monat. Und da mussten viele Pendlerinnen und Pendler heute sehr geduldig sein, vor allem in Richtung Süden.
Jetzt ging es noch, ich bin noch eine Viertelstunde eher losgefahren, habe ich noch Glück gehabt. Aber ich finde es langsam nicht mehr witzig, diese ganze Streikerei, tatsächlich.
Ich war selbst im Gewerkschaftsunternehmen beschäftigt, ich finde das richtig, weil man weiß das ja vorher.
Abfall das Hof hat sich das gestaut, aber es war jetzt nicht schlimm. Ist doch logisch, dass wenn man mehr Geld haben will und dann nichts funktioniert.
Also Verzweiflung, aber auch Verständnis für die Streikenden war alles dabei heute. Der Streik dauert übrigens noch bis morgen früh, 6 Uhr. Und am Mittwoch gehen die Verhandlungen zwischen Verdi und der Autobahn GmbH um mehr Gehalt weiter. Und wir bleiben nochmal auf Hamburgs Straßen. Da haben wir heute eine gute und eine nicht so gute Nachricht. Die gute ist, laut aktueller Verkehrsunfallstatistik ist die Zahl der Todesopfer auf den Straßen nur noch halb so hoch wie im Vorjahr. Also wir sprechen jetzt vom Jahr 2025 und das Vorjahr wäre entsprechend 2024. So, und jetzt kommt die schlechte. Unter den Toten waren schon wieder viele Radfahrer dabei. 11 Radfahrer waren unter den 21 Todesopfern. Und Elias Bartel hat da mal ein bisschen genauer nachgefragt, was sind denn die Gründe dafür, dass immer noch so viele Radfahrer in Hamburg ums Leben kommen?
Da kommt einiges zusammen. Es ist deutlich voller geworden auf Hamburger Straßen. Das heißt, es sind mehr Verkehrsteilnehmer, nicht nur mehr Autos, sondern ja auch mehr Leute auf E-Scootern, auf Fahrrädern, zu Fuß. Und all diese Leute müssen sich denselben Platz teilen wie vor vielen Jahren immer noch. Also es ist nicht mehr Platz geworden, aber deutlich mehr Leute auf den Straßen. Und das Thema Aufmerksamkeit bzw. Unaufmerksamkeit spielte eine ganz, ganz große Rolle, hat der Leiter der Verkehrsdirektion heute gesagt. Besonders beim Abbiegen kommt es ja zu den Unfällen und da müssen ja sowohl die Radfahrer als auch die Fahrradfahrer aufpassen. Und was auch dazu kommt, ist, dass wirklich wenige Radfahrer nur einen Helm tragen. Thomas Model hatte mir das so erklärt.
Fakt ist, dass bei den 11 getöteten Radfahrern 9 Radfahrer keinen Helm getragen haben. Pedelec-Fahrer haben wir 4 tödlich Verunglückte und keiner von den Pedelec-Fahrern hat einen Helm getragen. Und ich selbst, die bekomme jeden Morgen die Lage rein und dort ist bei den Fahrradfahrern die Aussage, hätte er oder sie einen Helm getragen, wäre es anders ausgegangen. Das zeigt sich deutlich, wenn ich einen Helm trage, verringere ich das Risiko schwerer Kopfverletzungen. Aus meiner Sicht, aus meiner fachlichen Sicht, kann ich nur sagen, bitte Leute, tragt einen Helm.
Ja, ich muss mir das selber auch immer wieder zu Gemüte führen, weil ich auch lange ohne Helm gefahren bin. Es ist natürlich auch erstmal eine Umstellung, aber klar, wenn man sich die Zahlen so vergegenwärtigt, dann setzt man sich eben morgens den Helm auf. Was plant die Polizei denn eigentlich ganz allgemein, um Hamburg sicherer zu machen?
Ja, also die Hauptunfallursache, auch wenn es viele schlimme Unfälle mit Fahrradfahrern gibt, bleibt die Geschwindigkeit und auch der Abstand bei den Autos. Und da setzt die Polizei ganz klar auf mehr Kontrollen. Das heißt, mehr Blitzer, auch wenn es die Hamburger nicht gerne hören und wir hier in Hamburg schon wirklich viele Blitzer haben, als Autofahrer weiß man das, setzt die Polizei auf noch mehr Geschwindigkeitsüberwachung. Dafür wollen sie auch dann mobile Blitzer aus anderen Bundesländern anmieten und sie setzen auf Technik. Technik, Technik, Technik und auch moderne Technik.
Heißt das Überwachung?
Genau. Und zwar sollen spezielle Messgeräte beschafft werden aus den Niederlanden, die dann an Brücken montiert werden können, um auch das Thema Ablenkung mehr in den Griff zu bekommen. Das Handy am Steuer soll nämlich damit KI identifiziert werden von der Kamera. Das ist rechtlich so noch nicht möglich hier in Hamburg, aber da arbeitet die Polizei auch dran. Und auch Thema E-Scooter hat die Polizei im Blick, denn da haben sie jetzt spezielle Messgeräte beschafft, die nachgucken, ob die denn wirklich nur die vorgeschriebenen 20 km/h fahren können oder ob sie illegal getunt wurden.
Ja, danke schön für diese Informationen. Elias Bartel. In den nächsten Tagen soll es ja wieder wärmer werden bei uns in Hamburg. Aber Mann, was war dieser Winter kalt. So manch eine von uns fürchtet deswegen auch schon die nächste Heizkostenabrechnung. Und deshalb klingt diese Nachricht jetzt erfreulich. Wärme gewinnen können wir nämlich auch durch große Rechenzentren in der Stadt. Weil die müssen ja sowieso laufen. Und zwar, ja, die Wärme können wir dann durch die Abwärme gewinnen. Jenny Witt hat sich damit beschäftigt. Jenny, wie muss ich mir das vorstellen? Also so ähnlich wie bei der Industrieabwärme, die jetzt schon in Tiefstack ins Hamburger Fernwärmenetz eingespeist wird?
Ja, prinzipiell ja. Also da kommt die Abwärme ja aus zwei Quellen. Einerseits vom Kupferhersteller Aurubis und auch von der Müllverwertungsanlage Borsigstraße. So, und diese Abwärme, die wird da im Energiepark Tiefstack ins Hamburger Fernwärmenetz eingespeist. Und ähnlich, aber in viel kleinerem Ausmaß, kann man sich das auch mit den Rechenzentren vorstellen. Und es funktioniert sogar schon in einigen Fällen. Und zwar so, das sind ja ziemlich große Gebäude voller Computerserver und die laufen rund um die Uhr, wie du sagst. Wir wissen ja, wie warm ein Rechner sein und werden kann, wenn der in Betrieb ist. Ne? Die werden ja wirklich warm. Dann kann man sich vorstellen, in den Rechenzentren, da muss man tüchtig kühlen, damit die nicht überhitzen. Die produzieren enorm viel Abwärme. Und diese Abwärme, die könnte man eben dadurch weiterverwerten, dass man sie einfängt, umwandelt und nutzt, eventuell ins Fernwärmenetz einspeist. Aber das hängt eben auch von vielen Faktoren ab. Wie groß das Rechenzentrum ist, wie leicht sich diese Abwärme abzapfen lässt und auch wie leicht sie anderswo eingespeist werden kann. Nämlich dafür muss ein Rechenzentrum eben in der Nähe eines Fernwärmenetzes liegen, ne, damit man diese Verbindung überhaupt bauen kann. Oder auch nah an einem Gebäude, das es direkt mit seiner Abwärme beheizen könnte.
Mhm. Welche Rechenzentren in Hamburg haben denn überhaupt das Potenzial, uns warm zu halten?
Ja, gute Frage, weil es dazu noch keinen wirklich vollständigen Überblick gibt. Aber ein Bericht zum Abwärmepotenzial für die Umweltbehörde, der lieferte vergangenes Jahr erste Anhaltspunkte. Der sprach von rund 50 Rechenzentren, also 51 ganz genau, als potenzielle Wärmequellen. Und wo genau die sind? Gut, das ist schon schwieriger, weil bei den Privaten ist das oft nicht bekannt. Die müssen nicht als Rechenzentrum irgendwo aufgeführt werden. Die tauchen manchmal auf in den Firmendatenbanken, aber nicht immer, sondern die könnten auch als IT-Unternehmen deklariert sein. Der Senat bei den öffentlichen Rechenzentren, der hat das schon prüfen lassen, der weiß natürlich, wo die sind und hat auch prüfen lassen, ob die Abwärme tauglich quasi oder ob die Abwärme genutzt werden könnte auf diese Art und Weise. Da wurden zum Beispiel am UKE, am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Rechenzentren 1 und 2 unter die Lupe genommen. Aber da gäbe es kein Potenzial für eine externe Wärmenutzung, also Fernwärme. Intern könne man die Abwärme aber schon einsetzen, fand die Prüfung, vielleicht so für ein nahegelegenes Gebäude. Ein weiteres Rechenzentrum dort war nicht geeignet, auch das Rechenzentrum bei Hamburg Wasser nicht. Aber es gibt einen sehr vielversprechenden Kandidaten, nämlich das Deutsche Klimarechenzentrum an der Universität Hamburg. Da werden jährlich schon knapp 4 Gigawattstunden Abwärme genutzt. Das geht in ein benachbartes Unigebäude und diese Menge könnte sogar verdoppelt werden, sagt der Bericht. Das wären dann so zwischen 7 und 8 Gigawattstunden.
Und wie viele Gebäude könnte man damit beheizen?
Das lässt sich nicht so direkt umwandeln, ne? Also man muss bedenken, die Abwärme hat nicht dieselbe Temperatur, wie das Fernwärmenetz benötigt. Das heißt, die müsste erstmal eingespeist werden, höher temperiert werden und so weiter. So, das ist jetzt eine Berechnung, die kann ich hier nicht machen, aber man kann durchaus sagen, Gigawattstunden sind ja Leistung und wenn du 7 oder 8 Gigawattstunden hast, dann kannst du damit um die 2000 bis 2400 Haushalte mit Strom versorgen. Mhm. Das ist schon mal nicht wenig.
Ja.
Ne? Also das würde sich schon lohnen.
Wissen wir eigentlich oder weißt du, wie viel Abwärme man insgesamt aus den ganzen vielen Hamburger Rechenzentren gewinnen kann?
Nicht wirklich, eben weil man nicht genau weiß, wie viele Rechenzentren es hier gibt. Also dieser Bericht für die Umweltbehörde, der schätzt, dass man insgesamt theoretisch so um die 260 Gigawattstunden pro Jahr aus der Abwärme gewinnen könnte. Also schon tüchtig, ungefähr 65 Mal so viel, wie aus diesem Klimarechenzentrum jetzt schon genutzt wird. Aber das ist natürlich immer noch sehr lückenhaft, dieses Wissen. Und das bemängelt auch die CDU. Die hatte sich zu diesem Thema beim Senat gemeldet und gibt sich ein bisschen entsetzt. Der energiepolitische Sprecher Markus Kranich sagt, wenn man nicht einmal eine vollständige Übersicht über Standorte, Leistungen und Abwärmepotenziale hat, dann fehlt die Grundlage für eine vorausschauende Energiepolitik. Und jetzt müssen wir gucken. Also Mitte dieses Jahres soll der Hamburger Wärmeplan rauskommen. Daran arbeitet die Umweltbehörde. Und vielleicht wissen wir dann ein bisschen mehr, wie es um die Abwärme aus Rechenzentren steht.
Ja, danke schön für diese Informationen. Jenny Witt.
Gerne.
Ja, Ja, Hamburg heizt mit seinen Rechenzentren in Zukunft womöglich auch Gebäude. Mit diesem ja hoffnungmachenden Ausblick sage ich Tschüss und danke an Daniel Drochner für den guten Ton heute. Kommt gut nach Hause und auch durch den Elbtunnel hoffentlich ohne allzu viel Stau. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.